BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Winterfahrten auf österreichischen Alpenbahnen. Die Hunderttausende, die zur Reisesaison zusammengepfercht auf Schienen durch die österreichischen Alpen hasten, sie haben keine Ahnung, wie das Reisen sich im tiefsten Winter im Berglande gestaltet und welche Anforderungen der unerbittliche Dienst an das opferwillige Personal stellt. Möge mich der Leser auf einer Eisenbahnfahrt ins österreichische Alpenland begleiten. Wer von München im behaglich eleganten Wagen der Bayerischen Staatsbahn der Grenze zueilt, ergötzt sich im Sommer an den mächtig aufragenden Felskolossen des Untersberges und seiner blauen Nachbarn und freut sich, nun bald im Herzen Salzburgs zu sein, welche Stadt Humboldt mit Neapel und Stambul die schönstgelegene der Erde nennt. Wenn es Flocken wirbelt, dass man meinen könnte, St. Peter schüttle die ganze Himmelsdecke just über das Gebiet der alten Bischofsstadt aus, dann kann man die Berechtigung des Humboldtschen Ausspruches einigermaßen bezweifeln. Von dem entzückenden Bergrahmen Salzburgs sieht man kein Steinchen. Der Nebelschleier verdeckt selbst die Burg und düster verdrießlich ragen die Kuppen der vielen Kirchen des deutschen Rom in die sturmgepeitschte Höhe auf. Es schneit barbarisch, und das ist immerhin eine erfreuliche Abwechslung gegenüber dem gefürchteten Salzburger Schnürlregen im Sommer. Der bayerische Kurierzug donnert über die lange Salzachbrücke. Menschenleer zeigen sich die Kais des zusammengeschrumpften Bergflusses. Eine öde Langeweile gähnt aus den Mauern der zur Saison so lebhaften Stadt.
»Salzburg, alles aussteigen, Zollrevision, Ausgang durch die Revisionshalle«, ruft der gut genährte österreichische Portier, der im vorsorglich dicken Dienstmantel schier verschwindet. Die wenigen Passagiere klettern vorsichtig über die verschneiten Trittbretter auf den nassen Perron und werden wie Schafe in den schmalen Revisionsraum getrieben. Kühl, der eigenen Würde wohlbewusst, stehen die österreichischen Grenzer an ihrem Posten und forschenden Blickes wird der Reisende gemustert. Haben Sie Zigarren und Tabak? Bald ist es Zeit, den Zug der Gebirgsbahn zu besteigen. Ein Anderbild. Vorne eine ungeheure Lokomotive, groß und kraftvoll genug, um dem Scheine nach einen mittleren Berg umzurennen. Daran der in österreichischer Gemütlichkeit Backelwagen genannte Dienst- und Gepäckswagen, daran einige Wagen dritter Klasse, verschiedener Systeme, auch solche ehrwürdigen Alters mit dem Kohlenofen darunter, daran zwei Wagen erster und zweiter Klasse, System Ringhofers Micho. Wohin bitte? Fragen die Kondukteure. Das ist höflich, kommt aber dem italienischen Favorisca nicht gleich. Warum nur Abgeordneter Baron Stauffenberg diese österreichischen Korridorwagen so grimmig hasst, dass er im Bayerischen Landtag sogar deren Ausschließung aus bayerischen Zügen verlangte? Der Sitzraum der einzelnen Coupés ist allerdings beschränkt, weil der Platz für den Korridor gewonnen werden musste. Aber dafür bieten diese Wagen der österreichischen Staatsbahnen für alle Insassen die Möglichkeit einer etwas freieren Bewegung, die Annehmlichkeit einer Toilette und sichern dem Kondukteur ein gefahrloseres Amtieren von Wagen zu Wagen, in dem das Trittbrettlaufen beseitigt ist. Die Ausstattung, bis auf den Lederüberzug, der nicht nach jedermanns Geschmack ist, gleicht dem Komfort anderer Bahnen. Und neue Wagen haben die gleich gute Federung wie anderswo. Bergeinwärts geht die rasche Fahrt. Draußen wirbelt es in tollem Reigen, als müsste die Landschaft bis zum Abend ersticken im Schnee. Dazu heult der Bergwind und jagt Schneehosen vor sich her. Der Wehwind, den die Eisenbahner fürchten. Sind wir in Russland? Dort am Stationshäuschen steht ein Bahnwart im kolossalen Schafspelz, die Wolle nach innen, die Haut in undefinierbarer Farbe gegen den wütenden Sturmwind gekehrt und eine riesige schwarze Lammfellmütze tief in das verwitterte Gesicht gezogen. Die ganze Beamtenschaft ist gestiefelt und trägt Schafpelze oder doch mit Lammfell verbrämte Mäntel und ärarische Pelzmützen. Solange der polternde Zug im breiten Flachgau fährt, hat's keine Gefahr mit dem Schneesturm. Drinnen wird es toller, das heißt nach dem Pass Lurk, dessen Einfahrtsloch ganz erschreckend entgegenstarrt, einem Ungetümsrachen gleichend. Aber alles in Ordnung, zeigen die Signale. Der letzte Bahnwärter vor dem großen Tunnel steht ordnungsgemäß auf seinem Posten. Donnernd fährt der Zug in dem Bergesleib um den Speckbacher einst gekämpft für die Freiheit seines Landes. Jetzt drücken die Berge zusammen, als wollten sie den Eingang in ihre Wunderwelt verwehren. Muss doch selbst die wild tosende Salzach den Felsen den schmalen Raum für ihr Bett abtrotzen. Und die österreichischen Ingenieure haben kühn den Kampf gegen Fels und Wasser aufgenommen, um der Schiene den Pfad zu ebnen. Eine interessante Fahrt in dieser Felsenwirrnis zu fröhlicher Sommerszeit. Jetzt aber blickt man fragend die Platten und Schrofen empor, ob wohl die Schneewächten so lange halten werden, bis der Zug vorüber ist. Ganz geheuer scheint die Lage nicht. Dort liegen Schneeklumpen von einigen Zentnern Gewicht, die als kleine Ballen abgerutscht von schmalen Felsbändern und im lustigen Abfall sich rapid vergrößern talwärts gestürzt sind. Doch solange nur Ballen von der Größe der Münchner Bavaria als Gruß der Berggeister herabfliegen, hat es nicht viel zu sagen. Gefürchtet und gefährlich sind nur die kompletten Lawinen und Bergstürze, die sich aber zur Freude der Bahnverwaltung auf gewisse Gegenden und auf ein so ziemlich bekanntes Programm beschränken. Es schneit immerfort. Von den Bergen sind kaum mehr die Vorhügel in ihren Konturen erkenntlich. Schwarz zeigt sich die gurgelnde Salzach, einen kleinen weißen Schimmer tragen die Wellenkämme. Ab und zu sinkt auch ein Eisstück zischend unter, um weiter oben wieder knisternd aufzutauchen. Jetzt, im tiefsten Winter, stehen nur vermummte Gestalten an den einsamen Bahnhöfen. Der jourhabende Stationsbeamte mit Kapuze, der lebendige Schafpelz mit der in einem Fäustling steckenden Hand an der Glocke und ein paar Bauern, deren grobe Lodenkleidung die Spuren einer tiefen Schneewanderung trägt, bis oft an die Achseln reichend. Wie zu Zeiten sommerlichen Sprühregens sieht man jetzt im Schneegestöber gleichfalls rote Unterröcke aus dickem Flanell, da die Weiber den Oberrock schützend über den Kopf geschlagen haben. So die Leute mitfahren wollen, heißt es eilen. Eine Minute ist bloß Aufenthalt in den meisten Stationen. Der rückwärtige Schaffner ruft laut seine Meldung. Fertig! Der Schaffner der zweiten und ersten Klasse kürzt das Wort bereits um eine Silbe und meldet in schrillem Rufe »Fährt!« und die Stationsglocke gibt das Abfahrtssignal. Im selben Augenblick ertönt auf der Blechpfeife des Zugführers das Signal »Weiter!« Ein dumpfer Dampfpfiff, ein Ruck und der Zug wühlt weiter im Schnee.
In Bischofshofen, das im Sommer das bunte Bild eines internationalen Reiseknotenpunktes bildet, laufen auch im Winter drei Züge des Nachmittags zusammen und entwickelt sich gleichfalls reger Verkehr, aber doch in anderen Verhältnissen. Keine wehenden Schleier und keine karierten Engländer, die Touristik fehlt und das Berliner Geheimratsviertel auf Reisen. Nichts als Landvolk. Ab und zu ein zum Konsistorium fahrender Geistlicher, ein Bettelmönch, vielleicht auch ein nach Innsbruck versetzter Offizier und schnatternd das Häuflein Handlungsreisender, pelzbewaffnet, mit Fußsäcken, Handwärmern, Gummischuhen und Gamaschen, als gelte es einer arktischen Expedition. Wo sonst stark mit Surrogaten gewürzter Nachmittagskaffee gereicht wird, zur Erquickung verschmachtender Lippen, tragen Kellnerjungens Hasewürsteln herum. Die Kondukteure der drei korrespondierenden Züge tauschen ihre Ansichten aus. Die vom Zug 12 sind schön heraus. Sie haben ab Wörgl die schlimmste Strecke hinter sich und freuen sich auf Salzburgs gastliche Mauern. Dagegen fragen die 103er, wie es wohl sei mit dem Malefit-Schnee. Und die Passagiere, die mit der Selztalbahn in die grüne Steiermark wollen, suchen ihre Schaffner auf, um über Fahren oder Nichtfahren informiert zu werden. »Oh, gefahren wird! Freilich ist der 22-24er mit dem Schneepflug nüber, aber wir da machen schon.« Und richtig, im selben Augenblick ertönt die Kunde, offiziell vom Munde des Bahnhofsportiers, dessen Deutsch mir seit Jahren die größte Bewunderung abbringt. Die Gebrüder Grimm müssten ihre Freude an dem Manne haben, wenn er verkündet, »Ersteigen nach St. Johann, Landgastein, Wergel, Innsbruck, Bregenz, Buchs, bitte Platz zu nehmen.« Uns fordert er zum Einsteigen nach Hittau, Radstadt, Schladming, Selztal, St. Michael, Graz auf. Auf der Selztalbahn soll im tiefen Winter Baron Stauffenberg fahren. Dort findet er bei den Lokalzügen die verhassten Korridorwagen nicht mehr. Leider, sagen wir. Es schneit so intensiv, dass die Wagenfenster undurchsichtig werden. Der Zug kriecht die starke Steigung aufwärts ins Tal der Fritz, windet sich durch eine Reihe von Tunnels und schleicht dann durch die ungeheure Schneewüste weiter. Rasch ist es Nacht geworden, wiewohl die Uhr kaum die fünfte Stunde zeigt. Was ist los? Dort vorne Fackelschein, der Zug hält, rasch das Fenster auf. Arbeiter schaufeln die Bahn frei. Es wär grad vorhin ein Breckei Schnee herunter von der Berghalde und dieses Breckei hat den Bahndamm auf ca. 80 Meter völlig überschüttet. Die österreichischen Staatsbahnkondukteure haben eine besonders glückliche Gabe zu beruhigen und ihrer Versicherung, der Zug käme schon durch, glaubt jeder Hoffende so lange, bis die Räder der Maschine laufen, ohne einzugreifen. Das dienstliche Fertig ist jetzt außerdienstlich geworden. Der Führer fragt nach vorne, geht's? Und der Maschinist probiert es. Die Bahn ist notdürftig ausgeschaufelt, sodass eine hohe Schneemauer links und rechts des Gleises aufragt. Es kann gehen. Und richtig, die Kondukteure klettern schneebedeckt schwerfällig in ihre Bremshäuschen und der Zug humpelt weiter. Noch einige Male dieselbe Szene. Dann auf steirischem Boden im Enztale scheint es besser zu werden, da die Bahn weniger an Berghängen läuft. Ich steige an einer sibirischen Station aus. Ein Haus, ein Schupfen, auf einen Büchsenschuss entfernt ein kleines Wirtshaus mit beleuchteten roten Fenstervorhängen und die rabenschwarze stürmische Winternacht im Hochland. Das ist alles. Was ist ein einsamer Mensch in solcher Schneewüste? Nichts. Wenn der bestellte Schlitten nicht hinter der Station wartet, dann heißt es eine Winternacht in einem ungeheizten Wartezimmerchen verbringen oder auf den zurückfahrenden Nachtzug warten, viele Stunden lang, oder einen Bergmarsch nach dem am Hochplateau gelegenen einsamen Marktflecken meiner Sommerfrische anzutreten. Der Schlitten ist da, also aufwärts. Und wahrhaftig, bald wäre der Ort für längere Zeit eine Winterfrische geworden. Schon die während der Nacht abgehenden Lawinen des Kammgebirges ließen ahnen, welch furchtbaren Ernst die Jahreszeit des Spätwinters zum Vorfrühling in sich birgt. Die Fenster klirren, die Erde zittert, weil oben über die Platten und Räuschen die Schneewächten abgehen und dumpf krachend verheerend zu Tal stürzen. Ein Sonntagsmorgen im tief verschneiten Bergdorf. Wie sonst läuten die Glocken zum Gottesdienste, aber nur spärlich kommen die Andächtigen. Der Schnee ist zu tief. Die braven Bergler warten bis an die Achseln herab zur Kirche, und mancher kann über die vereiste Halde überhaupt nur mit den spitzen Steigeisen an den Schuhen kommen. Aber sie kommen, wenn auch nicht zur ersten Messe, sicher zum Neineamt, solange es eben möglich ist, die ungeheuren Schneefelder zu durchqueren. Es schneit auch an Sonntagen in der weißen Steiermark. Ich muss gestehen, dass mir bei aller Vertrautheit mit den Verhältnissen der Hochgebirgswelt angesichts der kolossalen Schneemassen doch etwas beklommen zumute wurde. Denn wie leicht könnte der Schnee Betriebseinsteller werden? Und dann sitze ich in veritabler Winterfrische vielleicht auf Wochen fest, ein Gefangener aus Unvorsichtigkeit. Und richtig, die Gefahr ist schon da. Eben meldet der Draht, Linie Steinach-Attnang unterbrochen, bei Aussee ungeheurer Schneefall, Lawinenabgang, 4 Meter hoch verschneit. Welchen Heiligen ich in diesem Augenblick angerufen habe vor Schreck, weiß ich nicht mehr. Unser liebenswürdiger Herr von Schnorr war es nicht und Baron Tschedig war nicht mehr Generaldirektor der österreichischen Staatsbahnen, um die es sich jetzt zu einem und für mich wichtigsten Teile handelt. Das italienische Presto, Subito, Prestissimo in das kräftige Steirisch, schlauende Hansel übersetzend, damit der Postschlitten rascher die Bahn erreiche, verließ ich ohne Abschied die in holder Sommerszeit so segensreiche, paradiesische Gegend. Was für den Syrier die Ghouta, die Gärten von Damaskus sind, und der hyrkanische Turkmene die Königin der Welt nennt, darunter das elende Zeltlager von Merv meinend, und wenn der ägyptische Beduine auf dem Felsenscheitel des Mokattam angesichts des weißen Häusermeeres von Kairo ausruft, es gibt nichts Schöneres, so entzückend war für mich auf der Station die Kunde, der Zug kommt herauf von Selztal. Freilich heißt es warten, in Geduld warten, von welcher Goethe nicht viel wissen will und darum im Faust sagt, drum Fluch vor allem der Geduld. Ich preise die Geduld, so wie sie mit der wirklichen Ankunft eines sehnsüchtig erwarteten, halb verschneiten Bahnzuges belohnt wird. Goethe war ebenso wenig wie Schiller Eisenbahner. Ersterer, weil er die bei der Eisenbahn so notwendige Geduld verflucht, und Schiller nicht, weil er sonst in Hochachtung vor den Schneeverhältnissen auf alpinen Bahnstrecken hätte schreiben müssen, im Schnee statt im Felde, da ist der Mann noch etwas wert. Und wir rollen weiter. Jeder Reisende die bange Hoffnung im Herzen, es möge die Flucht durch die Bergwelt noch einmal gelingen. Und knapp vor dem letzten, Freiheit bietenden Tunnel, da drohte das Verhängnis. Mit nicht geringem Entsetzen besah ich mir die Gegend. Wir saßen einen Büchsenschuss vor der wegen ihrer Restaurationslosigkeit und Armut an Häusern scherzweise benannten sogenannten homöopathischen Station, deren Vorstand einmal 2 verhungerte Tauben erworben und sie derart am Küchenfenster aufgehängt haben soll, dass der Taubenschatten in einen 10 Kannen fassenden Krug fallen konnte. Dieses Wasser mit dem Taubenschatten kochte die Frau des Stationsvorstandes langsam 10 Stunden lang und der Gatte und Generalissimus seiner Station nahm an besonders stärkungsbedürftigen Tagen immer einen Tropfen Taubenschatten in einem 1/4 Liter Wasser. Schöne Aussichten das, mit knurrendem Magen an der Hungerstation festzuliegen. Die Räder an der Verschneitmaschine laufen wohl, aber sie greifen nicht. Und so müssen zunächst das Gestänge ausgeschaufelt und alle Kunstgriffe der Eisenbahntechnik angewendet werden, um den Zug wieder flott zu bringen. Und vor und rückwärts schiebt sich das eiserne Ungetüm, bis die Maschine wieder Herr ihrer Gliedmaßen ist und die Fahrt fortgesetzt werden kann. Diesmal haben auch die Kondukteure mit einiger Spannung der Entwicklung der Situation vorne an der Maschine entgegengesehen. Offenbar war auch ihnen ein gezwungener Aufenthalt in der homöopathischen Station, fern von den Fleischtöpfen Bischofswiesens, nicht geheuer. Aber flink kletterten sie empor, als die ersten Gehversuche der Lokomotive gelangen. Noch nie aber schmeckte das Mittagessen so gut wie an jenem Wintertage zu Bischofshofen. Und abends, nach glücklicher Heimkehr, der heimische Gerstensaft aus der königlich-bayerischen Staatsbierfabrik.
BR Heimat lesen.
Snasele. Ein Vierteljahrhundert mag ins heilige Land Tirol gezogen sein, seit der Kleingütler Nasele, so benannt nach dem Hausnamen seines bescheidenen Anwesens, seinen letzten Botengang aus dem Defereckental nach Lienz im Pustertal absolvierte. Wie Snasele die schwere Kraxe über Berg und Tal schleppte und viele Jahre hindurch bis zu seinem hohen Alter Kommissionen vermittelte, mag ihm wohl selber in Vergessenheit geraten sein, was für Streiche er als Wildbratschütz in seiner Jugendzeit verübte. Wer den Alten auf seinen Botengängen sah, das kleine, magere Mandel mit der kühn geschwungenen Adlernase und den stark hervortretenden Backenknochen im scharf geschnittenen Gesicht, gekleidet in verwetzten grauen Loden und selten ganz weißen Strümpfen und über dem klugen Kopf den spitzigen schwarzen Filzhut, der mochte wohl über die ganze an Meister Reinecke erinnernde Erscheinung einen Moment stutzen, aber die stets demütige Haltung des schwer unter seiner Last daherkeuchenden alten Mannes zerstreute sofort alle Gedanken an ein bewegtes Vorleben desselben. Und dennoch war der Alte ein verschmitzter Wilderer allerersten Ranges. Freilich zu einer Zeit, wo Tirol und seine engere Heimat noch wildreich war, zur Freude aller Weitgerechten. Just im Defereckentale werden über diese Zeit die Jahre, die ein Menschenleben ausmachen, verflossen sein. Damals verhielt sich Snasele als etwa 30-jähriger Kleingütler so still, dass selbst die Berufsjäger beschworen hätten, dass alle Defereckentaler eher wildern, denn der so ruhige Nasele. Sie haben ihn eben selten, höchst selten, vielleicht im Ganzen bloß zweimal auf frischer Tat ertappt. Jahrelang frönte Snasele ungestraft seiner unbändigen Jagdlust mit einer beispiellosen Verwegenheit und List und stets allein, nur auf eigene Kraft und die nie fehlende Kugel bauend. Zwei seiner Taten haben sich im Gedächtnisse erhalten, doch führten auch sie nicht zur Bestrafung des äußerst verschlagenen Burschen, weil es ihm dennoch gelang, aus den sicheren Händen der Jäger zu entrinnen. Eine stetig geübte Gepflogenheit war es vom Nasele, den Schauplatz seiner wildraubenden Tätigkeit zu verändern, und oft machte er die anstrengendsten Märsche über weite Gebirgskämme, um plötzlich in gut gehegte Reviere einzubrechen, die wohl noch nie von einem Bewohner des Defereckentales mit dem Stutzen in der Faust besucht worden waren. Eines Tages im September wilderte Snasele im gemsenreichen Lamnitzgraben, unbekümmert um Jäger und Jagdrecht, vertrauend auf sein treues Jagdglück und bauend darauf, dass er, selbst wenn's schief geht und er den Jägern in die Hände laufen sollte, dennoch eine Gelegenheit zum Entweichen finden werde. Nur ein so fermer, unermüdlicher Steiger kann es unternehmen, ins wildeste Gewänd einzusteigen, der Gemse nachzupirschen, wo schier kein Raum mehr ist für einen Menschenfuß. Heute lässt ihn sein Glück zwar einigermaßen im Stich, wohl hat er einen starken Bock zur Strecke gebracht, aber der Gams ist in so wildes Geklüft gefallen, dass Nasele ihn unmöglich heraufbringen kann. Es ist schon eine Kühnheit sondergleichen, sich an den Steilwinden hinabzulassen, mit dem schweren Bock aber könnte höchstens ein gut ausgewachsener Adler sich aufschwingen. Snasele aber kann alles, nur noch nicht fliegen. Einer Fliege gleich hängt der Kleingütler an der Felswand und späht nach kleinen Buckeln in derselben, die ihm kaum Halt in Messerbreite gewähren, woran der gottversuchende Mensch sich klammert. Aber er kommt hinunter und kümmert sich den Teufel darum, ob er denselben Weg wieder hinauf kann. Jetzt hockt er beim Gams und weidet sich an dem stolzen Anblick mit fiebernden Pulsen. Ewig schade, wenn der Kapitalbock nicht aus dem Geklüft herauszubringen sein sollte. Und wieder studiert Snasele über einen Ausstieg. Hinauf geht's ohne Flügel nimmer, mit dem Bock schon gar nicht, und hinunter ist der Sturz in einem vielklafterigen Abgrund mit dem Gams unvermeidlich. Absausen und unten zerschellen will Snasele aber doch nicht. Lieber lässt er, wenn auch mit schwerem Herzen, den Gams im Stich. Aber halt, die Decke und das Krickel kann er dennoch retten, und so bricht er den Bock gelassen auf, hackt sich das Gehörn des stolzen Bockes aus, verwahrt Krickel und Haut im Schnärfer und sucht dann einen Abstieg, von dem er sich selber sagen muss, dass es ein Wunder ist, wenn er mit ganzen Knochen hinunterkommt. Und wie es schon so manchem Gemsenjäger ergangen ist, das Unglaubliche für den ersten Blick gelingt der festen Entschlossenheit, dem unbeugsamen Mut und dem eisernen Muss, nicht minder aber der vieljährig erprobten Geschicklichkeit im Felswandern und gemsengleichen Klettern. Richtig klettert's Nasele aus der Felswildnis. Er springt kühn von Platt zu Platt, läuft kaum handbreite Felsbänder aus und setzt über Wandeln hinab, bis das gefahrlosere Kar ihn aufnimmt, von wo es für einen Wilderer vom Range des Nasele ein Spaziergang wie auf blumiger Au abwärts bis zur Diensthütte des Jagdpersonals ist. Ein anderer wäre dieser Diensthütte ausgewichen, wegen der sicher drohenden Gefahr, gerade hier unvermutet überrascht und auf die unbequemste Art für den Jäger abgefangen zu werden. Snasele aber will justament in der Diensthütte mit fremdem Mehl und Schmalz sein spätes Mittagbrot kochen, und wer weiß, ob gerade während seiner Anwesenheit ein Jäger in diese letzte und höchstgelegene Hütte kommt. Gelassen bricht er das Schloss auf, öffnet die Türe und lässt sich behaglich in seiner Hütte nieder. Bald prasselt ein lustiges Feuer. Die Jäger hatten für strohtrockenes Holz gesorgt und richtig ist auch Mehl und Schmalz zur Genüge vorhanden. Das Wasser zum Rätsel anmachen holt sich Nasele vom nahen Sturzfall und beginnt seine Kocherei mit beneidenswerter Gemütsruhe. Eben brodelt das Schmalz in der Pfanne. Just rührt er den dickflüssigen Mehlbrei, um ihn ins zischende Fett zu gießen. Da ertönt es hinter ihm: »Guten Morgen!« Der Nasele dreht den Kopf und sagt: »Ah, der Jäger, wie steht da?« Und der Jäger im Glauben, dem kleinen Wilderer ohne dies Herr zu werden, macht nicht die geringsten Anstalten, den Burschen dingfest zu machen. Im Gegenteil. Er tritt näher und meint vertrauensselig, der Nasele soll auch gleich für zwei das Essen bereiten. Er, der Jäger, hätte auch Hunger. »Wohl, wohl«, erwidert's Nasele, nimmt die Pfanne und schüttet das glühheiße Schmalz dem ahnungslosen Jäger ins Gesicht. Mit einem Wehruf sinkt der Ärmste zusammen. Snasele aber packt seinen Stutzen und Schnärfer und nimmt Reis aus. Unbehelligt kam er wieder heim und blieb es auch. Denn der arme Jäger verlor sein Augenlicht. Eine Agnoszierung war unmöglich geworden. Die nächste Zeit arbeitete der Wildschütze auf seinem Gütchen wie der fleißigste Bauer, schnitt den kargen Hafer und richtete Holz für den Winter zurecht. Dann aber verschwand er wieder. Wohl an drei Tage marschierte der Gütler ins Hochgebirge, die kühlen Nächte in den Felsen verbringend, bis er das fürstliche Revier erreichte. Jetzt gilt es vorerst auszuspekulieren, ob die fürstlichen Jäger sich im Gamsrevier befinden. Stundenlang lag Snasele auf der Lauer und suchte das Terrain mit dem Glase ab. Nichts ist zu sehen vom Schutzpersonal, wohl aber starke Gemsen, die des Jägers Herz pochen machen. Snasele darf jetzt bloß den Graben durchqueren, hier hinab und jenseits vorsichtigem guten Wind hinauf. Dann kommt er sicher zu Schuss und der drüben im Gewänd äsende Bock gehört sein. Also lautlos ab und drüben eingestiegen. Wie eine Katze klettert der Wildschütz aufwärts in die Latschen. Kein Steinchen geht ab unter seinem vorsichtigen Tritt. Jetzt kriechend weiter über den Felsbuckel, von wo aus der Blick frei ist auf den im Gewänd stehenden Bock. Das dichte Latschengeäst ist etwas lästig unterm Buckel. Es erschwert das Emporkriechen. Vielleicht geht es links davon besser in die Höhe, also wieder abwärts gerutscht und links eingestiegen. Dann eine seitliche Wendung, mein kleines Wandel. Oh, verflucht! Da sitzt ein Jäger wie angemauert und beider Blicke begegnen sich. Ah, ein neuer Jagdgast, höhnt der Jäger und zieht im selben Moment auf. Schnell entschlossen legt aber Snasele seinen Stutzen nieder und den Schnärfer dazu. Er gibt sich freiwillig und sagt dies auch zum Jäger, der sofort mit einem Sprung herunten ist und sich des Wildschützens bemächtigt. Wer er ist und von woher? Natürlich sagt Snasele, er wäre ein Gütler namens S. von Kals, dem Glocknergebiet, und weil er dem Jäger so schön in die Hände gelaufen ist, will er sich auch gleich gutwillig ergeben und einliefern lassen. Vielleicht ist der Jäger gar Familienvater mit Weib und Kinder. Dies möchte durch ein Geräufe in den Wänden herinnen, nicht um den Ernährer bringen und nicht selber verunglücken. Dabei sandte der Nasele einen den Absturz schätzenden Blick zur Tiefe. Dieses Fügen ins unabänderliche Schicksal, Die freiwillige Ablieferung des Gewehres und die ergebungsvolle Rede des Wilderers beschwichtigten das ursprüngliche Misstrauen des Jägers. Und weil der Wilderer über Hunger jammerte, gab der gutherzige Jagdgehilfe gerne Speck und Brot aus seinem eigenen kargen Vorrat. Demütig dankbar nahm Snaseli die Gabe, verzehrte sie mit größtem Appetit und bat auch um ein Glasl Schnaps. Richtig langt der Jäger in die Tasche, holt das strohumflochtene Fläschlein heraus und reicht es dem Naseli. »Vergelt's Gott tausendmal«, sagt Naseli und packt im selben Augenblick mit seiner Eisenfaust den Jäger an der Gurgel. Ein Riss und beide Kollen in die steinige Röschen. Wie mit einer Klammer hält selbst im Fallen der Wilddieb die Kehle des Jägers zu, indes seine linke Hand nach Sand und Geröll greift und alle Augenblicke damit in des Jägers Augen schlägt. In rasendem Sturz geht es abwärts. Dennoch erwischt der Wilderer mit der linken Hand noch einen Dachsboschen und nun schlägt Naseli dem Jäger die Nadeln ins Gesicht. Ein Felsblock inmitten der Räuschen hemmt plötzlich den Sturz. Naseli lässt sein Opfer los, schüttelt noch einmal mit beiden Händen Sand in des Jägers Augen, packt seinen Stutzen, nimmt dem geblendeten Jäger noch die Büchse und flüchtet marsch aus. Auch diese wildere Tat blieb ungerochen und Naseli frönte seiner Jagdlust weiter in anderen Revieren, bis das zunehmende Alter ihn zu einer ruhigeren Tätigkeit zwang. Auf seinem Gütel vergantete er natürlich und tat schließlich Botendienste, bis der göttliche Richter ihn zur Rechenschaft zog.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.